Grüß Sie Gott, liebe Zuhörer. Willkommen zur Lebenshilfe bei Radio Horeb und einem Vortrag von Pater Christoph Kreitmeier. Heute geht's ums Selbstvertrauen. Mein Name ist Sabine Böhler und ich grüße Sie alle herzlich. Ich mag mich. Wege zu mehr Selbstvertrauen. Mit diesem vielversprechenden Titel haben wir die heutige Lebenshilfe überschrieben. Wer hätte das nicht gerne? Mehr Vertrauen zu sich selbst. Tja, und wer kennt sie nicht, diese inneren Stimmen, die gerne kritisieren, was man gerade so macht, die das eigene So-Sein ständig mit anderen vergleichen, ja Menschen, die sich nie gut genug fühlen. Lob und Anerkennung, das kommt oftmals gar nicht erst an im Herzen, da der innere Kritiker schon die Ja-Abers auf der Zunge hat. Natürlich, liebe Zuhörer, kann man alles besser machen und es gibt immer Menschen in unserem Umfeld, deren Gaben und Talente ausgeprägter sind als unsere eigenen. Aber sind wir deswegen weniger wert? Denn so fühlen wir uns. Denn die Kritikerstimmen, sie haben große Macht, sagt unser heutiger Gast, und schaffen es immer wieder, unser Selbstvertrauen und Selbstwert anzunagen und in uns Unzulänglichkeiten und Minderwertigkeit zu hinterlassen. Pater Christoph Kreitmeier möchte jetzt mit Ihnen zusammen dem inneren Kritiker auf die Spur kommen. Er sagt, sich selbst zu bejahen, das kann gelernt werden, denn trotz mancher Mängel und Schwächen können wir uns selbst annehmen lernen und dazu auch viel besser die anderen Menschen. Also wir starten heute dieses Lernprogramm entweder für Sie ganz neu oder für den ein oder anderen zum wiederholten Male. Der Seelsorger mit psychotherapeutischer Ausbildung, Pater Christoph Kreitmeier, will mit Ihnen in diesem Vortrag auf Entdeckungsreise gehen nach Bausteinen für ein gesundes Selbstvertrauen, um Wege zu einem erfüllten und glücklichen Leben zu finden und letztendlich, dass Sie sich auch annehmen können, so wie Gott Sie sieht und annimmt. Noch kurz ein paar Worte zu Pater Christoph. Er ist nicht nur gelernter Sozialpädagoge und Theologe, sondern auch seelsorgerlicher Therapeut und Lebensberater, ausgebildet in Logotherapie nach Viktor Frankl und in personenzentrierter Gesprächsführung nach Rogers. Heute lebt und wirkt Pater Christoph im Kloster 14 Heiligen im oberfränkischen Bad Staffelstein, wo er auch zum Priester geweiht wurde. Ich begrüße ihn jetzt ganz herzlich am Telefon. Grüße Gott, Pater Christoph Kreitmeier.
Grüß Gott, Frau Böhler, und vielen Dank für die sehr schöne Einführung.
Jetzt sind wir gespannt auf Ihren Vortrag. Ich lade Sie ein, liebe Hörerinnen und Hörer, achtsam und wachsam zuzuhören, Ihrem inneren Kritiker auf die Schliche zu kommen, ja, zu mehr Selbstvertrauen, ja, und dass wir fühlen, geliebte Kinder Gottes zu sein. Bitte schön, Pater Christoph.
Dankeschön, Frau Böhler. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie dürfen sich jetzt auf gut eine halbe Stunde einlassen, wo ich natürlich alles sehr gerafft, aber hoffentlich nicht langweilig Ihnen so einiges nahebringen kann. Sie können das Ganze ja dann auch im Internet als Podcast anhören oder als CD sich besorgen. Ich habe festgestellt im Laufe meines bisherigen Lebens, vor ein paar Tagen bin ich 50 geworden, dass viele Menschen unter Selbstwertproblemen leiden. Immer wieder begegnen mir solche Menschen. Und oft stelle ich auch fest, und das passt irgendwie doch nicht so zusammen, dass es auch viele Christen sind. Einerseits vertreten Christen gläubig, dass sie von Gott geliebte Kinder sind, und andererseits verhalten sie sich selbst und anderen gegenüber anders und oft inkonsequent, nämlich abwertend und kritisch. Das passt nicht zusammen. Ich stelle immer wieder fest, dass also das, was ein Christ sagt und was ein Christ lebt, auseinanderklafft. Und das darf eigentlich nicht sein. Wir dürfen lernen, im Kern uns zu verwandeln, uns verwandeln zu lassen. Es gibt viele wissenschaftliche Studien, die das Selbstwertgefühl von Männern und Frauen bearbeitet haben. Es ist feststellbar, dass Frauen signifikant mehr unter mangelndem Selbstwertgefühl leiden als Männer, aber auch das Selbstwertgefühl der Männer sieht statistisch gesehen zwar etwas besser aus, aber viele überspielen ihre innere Unsicherheit und Schwäche, geben sich nach außen hin selbstbewusst und auftrumpfend. Dahinter verbirgt sich aber oft ganz was anderes. Ich habe auch natürlich durch die verschiedensten Ausbildungen festgestellt, und da hilft mir einer der Psychologen viel, Abraham Maslow. Er ist ein humanistischer Psychologe. Er hat festgestellt, dass Menschen ganz stark von Beziehungen und Bedürfnissen leben. Ja, was ein Mensch zutiefst charakterisiert, ist seine Bedürftigkeit. Denken Sie mal an einen frisch geborenen Säugling. Der würde innerhalb von ein paar Tagen, ja von wahrscheinlich sogar von einem Tag sterben, wenn die Mutter sich nicht um ihn kümmern würde. Das zieht sich sogar über Monate, Jahre hinweg. Das Kleinkind ist bis zum Jahr 3 in seinem Leben nicht lebensfähig ohne die Mutter. Wir sind im Kern zutiefst bedürftig. Der genannte humanistische Psychologe Abraham Maslow hat schon im Jahre 1943 Untersuchungen über die Bedürfnisse von Menschen angestellt und dabei seine berühmte Bedürfnispyramide aufgestellt, die ich Ihnen kurz schildere. An der Basis, also unten, an der unteren, am Fuß der Pyramide, stellen Sie sich bitte mal eine Pyramide vor, das ist die größte Basis, da befinden sich unsere Grundbedürfnisse, wie, die sind meistens körperlicher Natur, Nahrung, Wärme, Schlaf, Sexualität, Schmerzfreiheit. Dann eine Stufe höher kommt der Wunsch nach Sicherheit. Wieder eine Stufe höher, der Wunsch nach Zugehörigkeit und Gemeinschaft. Eine Stufe höher folgt das Grundbedürfnis nach Anerkennung, auch nach Macht, nach Einfluss. Und jetzt wird es interessant, nach Selbstachtung, nach Wertschätzung und Liebe. Und an der Spitze dieser Bedürfnispyramide befinden sich das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung und Selbstentfaltung. Dieser Abraham Maslow hat sich auch weiterentwickelt. Ich habe gesagt, das hat er 1943 entdeckt. 1970 hat er die letzte Stufe nochmal erweitert. Also nach Selbstverwirklichung und Selbstentfaltung folgt die oberste Stufe Transzendenz und die Suche nach Gott. Für einen humanistischen Psychologen sehr interessant. Das hat bestimmte geschichtliche Gründe, warum er das gemacht hat. Ausgehend also von diesem Grundmodell möchte ich nun weitergehen mit dem Blick auf unseren Selbstwert. Jeder Mensch hat einen gewissen Lebensstil. Dieser Lebensstil ist die Summe seiner Erfahrungen, die er im Leben gemacht hat, die er ausgewertet hat und angewendet hat. Der Lebensstil spiegelt meine biologischen, psychologischen und geistig-geistliche Entwicklung wider, mein Denken, mein Fühlen und Handeln, meine Stärken und auch meine Schwächen. Wurde ich akzeptiert? Wurde ich geliebt? Wurde ich angenommen, gefördert, ermutigt? Dann spiegelt sich das in meinem Lebensstil wider. Das Gleiche gilt leider auch für das Gegenteil. Aufgrund von positiven Erfahrungen kann ich einen positiven Selbstwert, ein gesundes Selbstwertvertrauen, ein starkes Selbstbewusstsein, eine gute Selbsteinschätzung und auch ein Gottvertrauen entwickeln. Wer das nicht bekommen hat, von Kindesbeinen an ihm gesagt wurde, du bist nichts wert, du kannst nichts, und diese Menschen gibt es leider, dann wird es schwierig, das umzuprogrammieren, aber es ist möglich. Wenn ich das so sagen darf, umprogrammieren hört sich technisch an, ist auch teilweise technisch zu verstehen, aber da ist noch mehr dahinter zu entdecken. Jeder von uns trägt also ein Selbstbild seines Lebens in seinem Herzen. Man kann das auch Selbstporträt nennen. Dieses Selbstporträt, das wir in unserem Innern aufbewahren, kann positiv, negativ oder schwankend ausfallen. Der eine hat ein zuversichtliches und selbstvertrauendes Bild von sich, der andere ein abwertendes und selbstkritisches. Und das kommt immer wieder durch. Entscheidend ist, dass wir wissen, wir handeln nach unserem Selbstporträt, bewusst oder unbewusst. Wir gestalten unser Leben nach unserer Selbsteinschätzung. Und wir leben das, was wir von uns halten. Diese drei Erkenntnisse sind sehr wichtig. Sie kennen als Christen und Christinnen sicher diesen Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Was ist damit gemeint? Damit kann nicht gemeint sein, dass sie ihren Nächsten ebenso geringschätzig und abfällig behandeln sollen, wie sie sich selbst oft behandeln. Ich verstehe diesen Satz so, dass die Selbstliebe vorausgesetzt wird. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Selbstliebe wird vorausgesetzt. Und interessant ist, dass die Kirche das auch tut. Die Kirche setzt die Selbstliebe voraus, auch wenn sie durch die Jahrhunderte oft das vergessen hat. Wir sind Gott sei Dank in einer neuen, modernen Zeit und die Kirche muss ihre Lehre in die Richtung vertreten, dass nicht liebe deinen Nächsten mehr als dich selbst, sondern liebe deinen Nächsten wie dich selbst verkündet wird. Das heißt, wir müssen an unserer Selbstliebe arbeiten und Gott arbeiten lassen. Viele Menschen glauben, dass man sich nicht selbst mögen darf, auch Christen sagen das, da man dann für andere keine Liebe mehr übrig hat. Sich selbst zu mögen, glauben diese Menschen, machen einen blind für andere Menschen und verhindern so die Hinwendung zum anderen. Also ich weiß nicht, wer diesen Unsinn in die Welt gesetzt hat. Ich glaube, dass es gerade das genaue Gegenteil ist. Wenn wir uns selbst nicht mögen, dann sind wir auch meistens nicht in der Lage, unsere Mitmenschen und letztlich auch Gott zu lieben. Und warum ist das so? Wenn wir für uns selbst nichts übrig haben, wenn wir uns selbst ablehnen, dann fühlen wir uns unausgefüllt und leer. Wir sind aber, wie wir schon bei Maslow gehört haben, ständig auf der Suche nach Sinn in unserem Leben, nach Anerkennung und Liebe. Da kann es dann nicht selten vorkommen, dass wir andere gebrauchen und leider auch missbrauchen, damit diese uns dann das Gefühl geben, liebenswert, wertvoll und wichtig zu sein. Eine Klientin sagte einmal zu mir, ohne ihn, ihren Mann, ist sie nichts. Gott im Himmel. Da müssen wir an diesem Punkt schon ansetzen. Der große Paartherapeut, den ich sehr schätze, Hans Jeluschek, hat darüber ein interessantes Buch geschrieben, das heißt, ich liebe dich, weil ich dich brauche. Sie glauben gar nicht, für wie viele Paare das zutrifft. Wir können unsere Partner, die Welt, die Arbeit, Gott nicht wirklich lieben, das heißt, ohne an unsere Liebe Bedingungen zu stellen, wenn wir selbst uns minderwertig fühlen. Wenn wir uns selbst ablehnen, dann sind wir nicht wirklich beziehungsfähig, dann können wir nicht selbstlos sein, da wir indirekt und oft unbewusst, manchmal aber auch ganz offen, nur unseren Vorteil im Auge haben, auch wenn wir das gern durch die Maske der Liebe für den Nächsten kaschieren. Ich möchte Ihnen nun 6 Charakteristika einer sich selbst liebenden und dadurch selbstbewussten Persönlichkeit nennen. Erstens, so ein Mensch schämt sich nicht, seine Meinung deutlich zu sagen. Viele Menschen können sich gar nicht richtig ausdrücken und ihre Bedürfnisse, Wünsche und Erwartungen formulieren. Und dann wundern sie sich, dass die anderen mit ihnen Schwierigkeiten haben, weil sie ja gar nicht wissen, wie der andere ist. Deine Erwartungen, Wünsche, Bedürfnisse deutlich formulieren. Zweitens, so ein Mensch kann mit anderen auf allen Ebenen kommunizieren. Und zwar mit Freunden, aber auch mit Feinden. Mit Älteren, mit Jüngeren. Mit Angehörigen, mit Höhergestellten. Er ist offen, aufrichtig. Er kommuniziert angemessen. Er hat es nicht nötig, den Überlegenen zu spielen und er hat es auch nicht nötig, den Falsch-Demütigen zu spielen. Drittens, so ein Mensch hat eine aktive Lebenseinstellung. Dinge, die er will, strebt er auch an. Passivität beinhaltet in der Regel die Angst vor Entblößung. Ich mache lieber nichts, als dass ich was falsch mache. Ja, wer so lebt, der lebt nicht. Angst, Entscheidungen zu treffen, Angst zu versagen, bestimmt oft die Menschen. Nein, ein sich selbst Liebender hat eine aktive Lebenseinstellung. Viertens, so ein Mensch versucht Ziele, die er sich gesetzt hat, auch zu erreichen. Er kann Fehler machen. Das gehört zum Lebensgeschäft. Dabei verliert er aber nicht sein Selbstvertrauen. Ein in seinem Selbstbewusstsein angeknackster Mensch macht Fehler und bricht sofort in sich zusammen. Ein Selbstbewusster macht Fehler und lernt daraus. Er akzeptiert auch seine Grenzen. Er verliert nicht seine Selbstachtung. Er sieht sich niemals als Versager. Also gestern bin ich fast ausgeflippt mit diesem ganzen technischen Problem, aber ich habe dann doch wieder entdeckt, was ich trotzdem alles kann und habe hier jetzt eine technische Brücke gebaut, bis ich mein Gerät wieder habe. Ich kann doch einiges, hätte ich nie gedacht. Fünftens, so ein Mensch handelt im Einklang mit sich selbst. Viele Menschen führen einen Bürgerkrieg in sich. Die kritischen Stimmen, die einen permanent niedermachen, dazu gleich noch mehr. Der selbstbewusste, sich selbst liebende Mensch hat eine Übereinstimmung in seinem Realbild und in seinem Idealbild. Er weiß, wer er ist. Er bewahrt sein Selbstwertgefühl. Und sechstens, solche Menschen können auch mit Kritik umgehen. Sie reagieren nicht völlig entmutigt und gekränkt, wenn jemand sie kritisiert. Sie können auf berechtigte Kritik verständnisvoll und auf unangebrachte Kritik standfest reagieren. Ihr gesundes Selbstbewusstsein bewahrt sie davor, sich zurückzuziehen oder den Herausforderungen des Lebens auszuweichen. Ach, wie schön wäre es nur, wenn ich so sein könnte. Ja doch. Deswegen hören wir heute den Vortrag. Wir können daran arbeiten. Ich möchte nun auf dieses Phänomen, was Frau Böhler vom Vorspann schon gesagt hat, kurz eingehen. Das wäre ein eigener Vortrag über die inneren Kritiker. Aber ich möchte das wirklich, weil es wichtig ist, kurz schneiden. Nämlich, es gibt dieses Phänomen in uns, der innere Kritiker, der innere Gegenspieler, der innere Antreiber oder Einpeitscher, Über-Ich oder Eltern-Ich wurde es schon genannt, der innere Schatten. Wir alle haben in uns einen Beobachter, der unser Verhalten überwacht und beurteilt. Er weiß alles über uns, kennt selbst unsere geheimsten Fehler und Schwächen und hat nie ein aufmunterndes und freundliches Wort für uns übrig. Diese Stimme schläft nie und ist immer schnell bei der Hand, uns anzugreifen und zu verurteilen. Und er erinnert uns nie an unsere Stärken, immer an unsere Schwächen. Er schreibt uns vor, wie wir zu denken, zu fühlen, zu leben haben, was wir zu tun und zu lassen haben. Verstoßen wir gegen seine Vorschriften und Ideale, dann bombardiert er uns mit den größten Vorwürfen und lässt uns mit einem schlechten Gewissen und dem Gefühl zurück, mies, gemein und minderwertig zu sein. Er wirft uns unschöne und hässliche Worte an den Kopf. Dummkopf, Idiot, Versager, Feigling, Schlappschwanz. Oder bezeichnet uns als dumm, hässlich, unfähig, schwach. Er meint, die Gedanken anderer Menschen lesen zu können und überzeugt uns, dass diese uns ebenfalls für langweilig und unattraktiv halten und uns ablehnen. Ich vermute, dass Sie diesen Punkt, diesen Kritiker, Antreiber, Einpeitscher kennen. Dieser muss entlarvt werden. Dieser muss befriedet werden. Ich empfehle Ihnen von Herzen ein Buch von einer evangelischen Pastorin und Psychotherapeutin, Beate Weingart heißt die. Das Buch heißt Du bist gut genug. Wie Sie Ihre inneren Antreiber erkennen und gelassener werden. Ein sehr gutes Buch, das auch versucht, die christliche besondere Note zu entdecken. Die Antreiber haben innere große Kräfte, was ich jetzt angedeutet habe. Und zwar auf unserem Umgang mit uns selbst, auf unsere Lebensführung, auf unsere Beziehungen zu unseren Mitmenschen und zu Gott. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass das jetzt aber bearbeitet werden kann. Deswegen möchte ich mit Ihnen Bausteine der Selbstwertstabilisierung anschauen. Willst du ein Land in Ordnung bringen, musst du zuerst die Provinzen in Ordnung bringen, sagt eine orientalische Weisheit. Willst du die Provinzen in Ordnung bringen, musst du die Städte in Ordnung bringen. Willst du die Städte in Ordnung bringen, musst du die Familien in Ordnung bringen. Willst du die Familien in Ordnung bringen, musst du die eigene Familie in Ordnung bringen. Willst du die eigene Familie in Ordnung bringen, musst du dich selbst in Ordnung bringen. Es ist also wirklich so, dass wir, wenn wir im Umgang mit anderen gut leben wollen, wenn wir selbstbewusster und selbstliebender werden wollen, dass wir anfangen dürfen, das sagt der Seelsorger, der Therapeut und der Mensch in mir, an uns zu arbeiten. Ich nenne Ihnen solche Bausteine der Selbstwertstabilisierung. Ich bejahe meinen eigenen Selbstwert. Ich finde das so toll, diese Frau Weingart, die ich zitiert habe, hat geschrieben, was Christen eindeutig unterscheidet von Nichtglaubenden oder unterscheiden sollte. Christen sind, und ich bitte Sie, dass Sie sich das tief ins Herz einprägen, Christen sind primär getragene, nicht getriebene. Nur wer das innerlich versteht und fühlt, wird sich verändern können. Ein weiterer Baustein der Selbstwertstabilisierung ist, meine Einstellung macht's, keine psychologischen Tricks. Es ist so, dass nicht die Tatsachen unseres Lebens unser Leben bestimmen, sondern wie wir sie deuten. Das sagte schon der römische Kaiser und Philosoph Marc Aurel. Ich werde dazu ein Buch im Frühjahr herausgeben über die Kraft der Gedanken. Das werden Sie sicher noch mitbekommen, wann das herauskommt. Nicht meine psychologischen Tricks machen es, sondern meine Einstellung zum Leben. Ein dritter Baustein: Wissen, wofür wir leben. Es ist ganz wichtig, dass wir entdecken, wofür wir leben, den Sinn unseres Lebens finden. Wofür bin ich da? Ein großer Mann der Theologie in Deutschland, Ulrich Parzani, ein evangelischer Pastor, sagt einmal, und das finde ich ganz klasse, man kann doch einem modernen Menschen nicht mit Gott kommen. Viele klagen, für solchen Tiefgang habe ich im Augenblick keinen Nerv. Ich will leben. Sehr sinnig. Wie bei einem Autofahrer, der sagt, jetzt will ich erstmal Gas geben. Steuern kann ich später. Wer Gas geben will, muss steuern. Wer darauf verzichtet, die letzte und wichtigste Frage nach dem Sinn, nach Gott, nach Jesus, nach dem Tod zu stellen, der fährt sein Leben schrottreif. Er muss steuern lernen, wenn er leben will. Ein weiterer Baustein der Selbstwertstabilisierung ist ein ganz wichtiger Satz von Viktor Frankl. Sie kennen alle den Satz, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Vielleicht wurde der Ihnen manchmal in der Erziehung auch um die Ohren gehaut. Reiß dich zusammen. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Das stimmt nicht. Manchmal haben wir nicht die Kraft, einen Willen aufzubringen. Viktor Frankl sagt, vor diesem Satz, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, muss ein anderer Satz gestellt werden. Viktor Frankl, der große Psychotherapeut und Psychiater aus Wien. Der Satz heißt, wo ein Ziel ist, da ist auch ein Wille. Und dann, und wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wenn ich ein Ziel im Leben habe, werde ich auch den Weg finden und den Willen dazu, diesen Weg zu gehen. Eine ganz wichtige Geschichte, ein ganz wichtiger Satz. Der Begründer der Individualpsychologie, Alfred Adler, hat schon festgestellt, dass Menschen viele innere Schwächen oder auch körperliche Schwächen durch die Kompensation anderer Gliedmaßen oder des Geistes kompensieren können. Er hat gesagt, wir können Schwächen durch Stärken ausgleichen. Sie wissen das, wenn Sie sich den Arm verrenkt oder gebrochen haben, den rechten zum Beispiel, dann können Sie mit dem linken sich helfen. Zwar etwas wie eine Krücke, aber Sie können sich helfen. Wenn Sie auf Dauer gelähmt sein sollten, einseitig, wird die andere Seite stärker. Das ist eine Fähigkeit der Kompensation in medizinischer, aber auch in psychologisch-seelischer Sicht. Wir können unser Selbstwertbewusstsein auch steigern, indem wir bestimmte Gewohnheiten uns angewöhnen. Dazu gilt folgende Lebensregel: Sähe einen Gedanken und ernte eine Tat. Sähe eine Tat und ernte eine Gewohnheit. Sähe eine Gewohnheit und ernte einen Charakter. Sähe einen Charakter und ernte ein Schicksal. Dein Schicksal beginnt in deinen Gedanken. Ein weiterer Baustein der Selbstwertstabilisierung ist die Freiheit, sich entscheiden zu können, wie ich reagiere. Und zwar trotz allem. Das sage ich nicht so lila, blass, blau, sondern das sage ich, weil das Viktor Frankl gesagt hat, der 2,5 Jahre in 4 KZs verbringen musste. Man kann auch in KZs entscheiden, wie man sich entscheidet, wie man reagiert, auch in der Hölle auf Erden. Eines Tages war er nackt und allein in einem kleinen Raum und begann sich dessen bewusst zu werden, was er später dann die letzte Freiheit des Menschen nannte. Der Freiheit, die die Nazischergen ihm nicht wegnehmen konnten. Sie konnten seine gesamte Umgebung kontrollieren, sie konnten mit seinem Körper machen, was sie wollten, aber sie konnten ihn nicht brechen. Seine grundlegende Identität war in Ordnung. Und so konnte Frankl die innere Kraft entwickeln, sich nicht von Hass und Rachegefühlen leiten zu lassen. Es ist ein Mensch, der uns zeigt, dass es möglich ist, sogar in der Hölle auf Erden nicht zu zerbrechen. Ein weiterer wichtiger Baustein, für Christen ganz wichtig, die heilende Kraft echten Glaubens. Als Christen arbeiten wir nicht nur allein an uns selbst, sondern wir lassen auch Gott an uns selbst arbeiten. Das sollte uns klar werden. Wir sind ausgezeichnet nicht vom Getriebensein, wie Frau Weingart sagte, sondern vom Getragensein. Das darf ich einüben, tagtäglich, durch Meditation, durch Hingabe, durch Liebesdienste, durch Gebet. Der Glaube kommt unserem Bedürfnis nach Sicherheit entgegen. Und jetzt sind wir wieder bei der Maslow'schen Bedürfnispyramide. Der Glaube kommt dem Bedürfnis der Zugehörigkeit entgegen. Er kommt auch dem Bedürfnis nach Verständnis und Nähe entgegen. Er kommt dem Wunsch nach Anerkennung und Liebe entgegen. Und er kommt unserem Bedürfnis nach Selbstentfaltung entgegen. Es ist einfach falsch und oft auch falsch verstanden worden, dass du dich zuerst mal selbst verleugnen musst, um Gott zu dienen. Das stimmt so nicht. Im Kern ist es zwar richtig, denn wer wirklich bewusst sich hingibt, der wird sein Selbst auch hingeben können. Aber viele machen den ersten Schritt, den letzten Schritt vor dem ersten Schritt. Der erste Schritt ist der, dass wir erst einmal uns im tiefen Innern von Gott angenommen fühlen dürfen. Das können wir lernen. Das können wir üben. Und so möchte ich ein Gebet an das Ende meines Kurzvortrages stellen. Ein Gebet, das Sie nun ermuntern möge, so mit Gott zu reden. Herr, ich bin dein Kind. Ich lasse das tiefer an mich heran. Ich spüre Ruhe und Gelassenheit in meinem Herzen. Herr, ich bin dein Kind. Du nimmst mir meine Befürchtungen und meine Zweifel. Herr, ich bin dein Kind. Ich weiß, du hast mich lieb und vergibst mir all meine Fehler. Herr, ich bin dein Kind. Nimm mir meine Selbstwertstörungen ab. Herr, ich bin dein Kind. Ich begegne mir, den anderen, dem Leben und dir ab heute mit Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, weil ich dein Kind bin. Ich sage Ja zu deiner Liebe und bin nicht verzweifelt. Ich gewinne Mut und Hoffnung. Ich sage Ja zu deiner Liebe und brauche nicht mehr krampfhaft andauernd nach Bestätigung und Anerkennung zu suchen. Ich sage Ja zu deiner Liebe und habe eine Fassade nicht mehr nötig. Ich kann mir und anderen meine Fehler eingestehen. Ich sage Ja zu deiner Liebe und muss mich nicht mehr ständig mit anderen vergleichen. Ich fange an, dir, Gott, zu danken, dass ich so bin, wie ich bin. Ich sage Ja zu deiner Liebe und höre auf, mich selbst zu bemitleiden. Ich schaue auf dich, Gott, und nicht auf meine Sorgen. Vieles traue ich mir jetzt zu. Ja, ich sage Ja zu deiner Liebe und muss mich nicht mehr in Frage stellen. Ich höre auf, mich selbst unaufhörlich zu kritisieren und einen Tanz um meine Probleme zu veranstalten. Herr, ich sage Ja zu deiner Liebe zu mir und kann bei dir alles abladen, was mich bedrückt. Deine Liebe ist der Grund meiner Selbstliebe. Deine Liebe stärkt meinen Selbstwert. Deine Liebe zu mir gibt mir Selbstvertrauen. Danke, Herr. Amen.
Schön, dass Sie eingeschaltet haben in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Wir haben gerade einen Vortrag gehört von Pater Christoph Kreitmeier mit den vielversprechenden Aussage, ich mag mich, Wege zu mehr Selbstvertrauen. Danke, Pater Christoph Kreitmeier. Ich mache noch ein paar Angaben und dann bitte ich Sie noch um Ihren priesterlichen Segen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie die Buchangaben gerne noch einmal hören möchten, ich werde sie ins Internet stellen und im Hörerservice zur Verfügung stellen. Sie können ihn dann abrufen unter der Telefonnummer vom Radio Horeb Hörerservice 08323 9675110. Einen Mitschnitt, den können Sie auch bestellen beim Radio Horeb CD-Dienst. Eine ähnliche Rufnummer 08323, die Vorwahl von Immenstadt 08323, Rufnummer 9675120. Die Kontaktdaten, die Telefonnummern vom Radio Horeb Hörerservice und CD-Dienst finden Sie auch auf dem Programmfaltblatt. Alle, die zu Hause sind im Internet, auf horeb.org finden Sie alle Informationen. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und Pater Christoph, danke jetzt schon für Ihren priesterlichen Segen.
Herr, ich bin dein Kind. Hilf mir, dass ich das entdecke, dass ich das erfahre, dass ich das spüre. Hilf mir, Ja zu sagen zu deiner Liebe, damit ich bei dir alles abladen kann, was mich bedrückt. Hilf mir, Ja zu sagen zu deiner Liebe, damit ich mich selbst lieben kann, wie ich bin, und andere, wie sie sind. Hilf mir, meine Talente, meine Gaben zu entdecken und einzusetzen. Ich sehne mich auf allen Ebenen meines Lebens, aus der Enge in die Weite zu gelangen, in die Entfaltung, in die volle Reife. Ich bitte dich um deine Ermutigung, Herr, die ich dafür so dringend benötige. Dreifaltiger Gott, in Dankbarkeit beuge ich mich vor dir und danke dir, dass du für mich da bist und für all die, die auf dich vertrauen, die jetzt uns gehört haben und die, im Innern sich anrühren lassen, die begleitet werden durch deinen Segen. So segne sie alle auf ihrem Weg durch das Leben, der dreifaltige und liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.